Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl.
Guten Morgen allerseits, schön, dass Sie wieder dabei sind zu Beginn einer neuen Lesartwoche, in der wir gleich von berühmten Sätzen hören werden. Von Sätzen, die die Welt verändern bzw. verändert haben, wie ich weiß, dass ich nichts weiß oder ich denke, also bin ich oder über Geschmack lässt sich streiten. Solch großen Sätzen hat nun der Schriftsteller Bruno Preissendörfer nachgespürt. Eine Gedankenreise von Sokrates bis Nietzsche. Da fahren wir mit. Bruno Preissendörfer ist zu Gast und wird erzählen. Und jetzt begrüße ich im Studio von Deutschlandfunk Kultur einen der erfolgreichsten Zeitreisenden der letzten Jahre, der Berliner Schriftsteller Bruno Preissendörfer. Er hat uns mitgenommen in die Zeit, die Alltagswelt von Goethe, von Luther, von Bach und zuletzt Bismarck. Das waren große, ja, stofflich sehr umfangreiche Bücher, allesamt Bestseller auch. Und jetzt nimmt uns der Autor zu einer Gedankenreise mit, zu Sätzen, die die Welt verändern. So heißt das neue Buch. Guten Morgen, willkommen, Herr Preissendörfer.
Guten Morgen.
Ich habe schon welche zitiert. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das Sein bestimmt das Bewusstsein ist natürlich auch dabei von Marx. Es kommen noch 9 weitere bei Ihnen hinzu, von Francis Bacon über René Descartes. Ich denke, also bin ich, bis zu Darwin und Nietzsche. Gott ist tot. Wir kennen diese Sätze natürlich und sie gehören so zum kollektiven Menschheitsgedächtnis. Dem jeweiligen Kontext aber, habe ich doch gemerkt beim Lesen, sind diese Sätze ja oft merkwürdig entlaufen. Wir wissen natürlich, also wir wissen, wer den Satz vielleicht gesagt hat, geprägt hat, aber wann, wo, warum, war das auch Ihre Motivation, da mal genauer hinzuschauen?
Ja, das war die Motivation, weil man denkt immer, dass man das alles schon weiß und dann weiß man es halt doch nicht. Und um es schon bei dem ersten Beispiel zu sagen, mit dem Sokrates, ich kann kein Altgriechisch, aber ich habe mich belehren lassen. Die Sentenz heißt da zum Beispiel eigentlich nicht, ich weiß, dass ich nichts weiß, sondern ich weiß, dass ich nicht weiß. Was ein kleiner Unterschied ist, wenn man, da kann man dann drüber philosophieren, was wir jetzt nicht tun wollen. Aber ein anderes Beispiel wäre das sehr gängige Zurück zur Natur, wo jeder an Rousseau denkt, und dass die Stelle findet sich
nirgends, ne?
In Rousseaus Werk findet sich diese Stelle nicht. Im Gegenteil, er hat sich sogar ausdrücklich dagegen, ich zitiere das auch im Buch, ausdrücklich dagegen gewehrt, dass ihm das so untergeschoben wird von seinen Lieblingsfeinden Voltaire und dann später auch Diderot.
Das heißt dann sozusagen, dass diese Sätze, die die Welt verändern, gar nicht so als verändernde Sätze geprägt wurden. Die Autoren oder Autorinnen gibt's, sind wir gleich dabei, ne? Es sind alles nur Männer, aber sie sagen es gleich im Vorwort. Ja. Es hat sich leider kein Satz gefunden, der sozusagen so einprägsam und von der Frau geprägt wurde.
Ich höre ja mit dem Buch im späten 19. Jahrhundert auf, mit Nietzsche. Ursprünglich wollte ich noch ins 20. Jahrhundert hinübergehen. Das habe ich dann gelassen, weil es da nicht so stimmig geworden wäre. Da hätten wir ein Beispiel. Die Banalität des Bösen
von Hannah Arendt.
Ja. Hannah Arendt kommt übrigens in dem Buch häufiger vor. Also es ist nicht so, dass das sozusagen die weibliche Stimme völlig fehlt. Es ist nur bei diesen Prägesätzen, was halt an der...
Ja. Aber was ich eigentlich fragen wollte, Herr Preissendörfer, also diese Sätze, die werden von den jeweiligen Männern, den Geistern geprägt, aber dann gehen sie ihre eigenen Wege. Ne? Wie verändern dann diese Sätze die Welt?
Sie reichern sich an mit Zusatzbedeutungen, die ursprünglich gar nicht gemeint waren, oder sie verlieren ihre ursprüngliche Bedeutung oder sie verselbstständigen sich vollständig und haben mit der ursprünglichen Intention und auch mit dem ursprünglichen Kontext überhaupt nichts mehr zu tun. Oder sie kriegen ein Gewicht, was ursprünglich gar nicht da war. Beispiel Adam Smith, die berühmt-berüchtigte unsichtbare Hand. Der Smith war ein Moralphilosoph, hat 2 Werke geschrieben, ich habe sie beide gelesen, 800 Seiten. Und in diesem 800-seitigen Doppelwerk kommt die unsichtbare Hand 2-mal in Nebensätzen vor. Also ein eklatantes Missverhältnis zu der ungeheuren Aufladung und Fülle, die diese unsichtbare Hand in der Geschichte des ökonomischen Liberalismus gewonnen hat. Und das sind natürlich dann faszinierende Sachen, dem nachzugehen.
Aber das heißt sozusagen, dann werden diese 2 Stellen bei Adam Smith in 1600 Seiten von jemand anders dann aufgegriffen, oder wie entwickelt sich denn dann so ein Zug, so eine Karriere?
Naja, der Zug entwickelt sich dadurch, dass das natürlich ein sehr einprägsames Bild ist. Und wenn dann andere Klassiker des Liberalismus, Hayek zum Beispiel, aber die Namen sind jetzt erstmal egal, wenn andere bedeutende Denker und kann man auch manchmal sagen, Ideologen des Wirtschaftsliberalismus das aufgreifen. Und keiner, wer liest schon 800 Seiten Adam Smith heutzutage? Das ist was für die Spezialisten. Ich kannte die Bücher bis dahin auch nicht. Vor allem, man muss sich ja auch vor Augen halten, der Smith war kein Nationalökonom, das war ein Moralphilosoph, da fängt es schon an, also in der Tradition der Aufklärung. Und dann verselbstständigen sich diese Dinge, und weil die einprägsam, sloganmäßig funktionieren, dann kann man das immer schön sagen, die unsichtbare Hand. Das hat natürlich ideologische Effekte.
Wie war das denn jetzt nochmal bei Sokrates? Ich weiß, dass ich nicht weiß, heißt es jetzt korrekt aus dem Altgriechischen, aber beim Sokrates weiß man ja, der hat gar nichts aufgeschrieben.
Ja.
Das wird ja immer noch zitiert von anderen, die das wiederum gehört haben von dem und dem.
Sokrates ist ein besonderer Fall, weil er selber eben nur rumgelaufen ist und hat schlaue Sachen gesagt und hat allen erklärt, wie die Welt funktioniert. Den Bäckern, wie man Brot backt, bis hin zu den Hetären, wie man neue Kunden gewinnt. Also er hat alle vollgetextet mit seiner Besserwisserei und gleichzeitig gesagt, ich weiß, dass ich nicht weiß. Und die ganzen Geschichten sind ja überliefert durch Platon, wo man auch nicht weiß, was in den Schriften eigentlich jetzt platonische Ideen sind und was tatsächlich Sokrates-Ideen sind. Also Platon war ein Schüler von Sokrates. Und dann gibt es Überlieferungen von Xenophon und von Aristophanes, der den Sokrates schon zu seiner Zeit verspottet hat. Das sind die Quellen. Und durch die wird das erschlossen, beziehungsweise manchmal auch abgeschlossen und wird angehäuft an Bedeutung von Generation zu Generation. Und jeder Philosoph interpretiert das seine eigene Auffassung hinein.
Aber er hat... Wieso hat gerade dieser Satz so eine Weltkarriere gemacht, weil er sozusagen so eine menschliche Bescheidenheit anzeigt? Ich weiß, dass ich nichts weiß.
Ich würde nicht sagen, dass es Bescheidenheit ist auf der psychologischen Ebene, sondern es ist natürlich die Erkenntnis, dass die Erkenntnis selbst immer zeitgebunden ist, dass sie immer kontextgebunden ist, dass sie immer perspektivengebunden ist. Das heißt, dass diese Sentenz stellt die Vorstellung einer absoluten Wahrheit, die man ein für alle Mal gewinnen kann, radikal in Frage. Ich muss jedes Mal, also nicht ich als Person, sondern auch jede Generation, jede philosophische Schule, muss jedes Mal und auch jede naturwissenschaftliche Schule jedes Mal von vorne anfangen, natürlich aufbauend auf den Vorwissen, aber die Fragen von vorne anfangen zu stellen, um sie neu zu beantworten.
Sie hören die Lesart im Deutschlandfunk Kultur, und zu Gast ist Bruno Preisendörfer mit seinem neuen Buch Sätze, die die Welt verändern, von Sokrates. Springen wir jetzt ins 18. Jahrhundert. Da habe ich mir, Herr Preisendörfer, einen Satz ausgesucht, bei dem ich mir gar nicht sicher war, wie das Original hieß. Über Geschmack lässt sich streiten, oder eher über Geschmack lässt sich nicht streiten. Das ist so eine gängige Formel geworden. Wer hat es in die Welt gesetzt und in welchem Zusammenhang?
Na, der Satz, der ist schon älter, aber sozusagen die Berufung, die geht eben auf den, also die, wenn man sich darauf beruft, geht das meistens auf Kant zurück, wobei das bei Kant, wie immer bei Kant, wahnsinnig umständlich und kompliziert definiert ist. Also er unterscheidet dann zwischen Streiten und Disputieren. Aber der Satz selber ist ja, und da ist es im Alltag auch egal, ob man sagt, über Geschmack lässt sich streiten oder über Geschmack lässt sich nicht streiten, gemeint ist, dass jeder halt seinen eigenen Geschmack hat und das alles so machen kann, wie es ihm gefällt. Und dem widerspricht Kant eigentlich ganz ausdrücklich.
Er definiert nämlich auch den guten Geschmack. Wie denn?
Naja, also der Kant sagt, wenn ich keine Möglichkeiten habe, Begriffe zu definieren, dann kann ich so etwas wie das Schöne gar nicht feststellen. Und das ist sein Weg. Also er geht nicht direkt auf den Geschmack zu, sondern er sagt, ich brauche Regeln, um das Schöne erfassen zu können. Also in seiner Schrift die Kritik der Urteilskraft. Und da wird das dann definiert, aber es ist nun so, diese Definition, wenn ich die jetzt anfangen würde auszubreiten, dann würde wahrscheinlich die nächste Stunde vergehen, weil Kant da unglaublich umständlich ist. Also auch der Schopenhauer hat sich über den Kant, der viel über Kant auch geschrieben hat, über Kant lustig gemacht und hat dem Kant vorgeworfen, der würde da mit Begriffsklötzchen da herumspielen und immer eine Unterabteilung noch hinzufügen. Also das würde jetzt zu weit führen.
Sie machen in Ihren Kapiteln ja auch immer, bauen schön mal schöne Brücken zu unserer Gegenwart. Und ich fand es hier in dem Zusammenhang hochinteressant, dass Kant in seinen Überlegungen schon auf das Tätowieren kam. Ja, unsere Weltmode, die es ja geworden ist, also die Verzierung des Körpers.
Ja, also Kant nimmt dieses Beispiel, er spricht dann von den Neuseeländern, nach seinem Kenntnisstand damals, die halt da, wo das dann zur Kultur gehört, die Tätowierung, und lehnt das dann eigentlich ab, sozusagen als Schmuck, der nicht angebracht ist am Körper, und das hat dann gewisse Echos. Ein wunderschönes Echo ist halt von dem Adolf los. Ein Baukritiker, Architekturtheoretiker.
Österreich, frühes 20. Jahrhundert.
Genau, und also noch vor dem Ersten Weltkrieg, vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, sein berühmtestes Buch Ornament als Verbrechen. Und der kommt dann auch auf das Tätowieren zu sprechen, weil das, die Tattoos sind ja Ornamente für ihn jedenfalls. Und er sagt dann, naja gut, also tätowierte Leute, das sind entweder Degenerierte oder Verbrecher oder Matrosen. Oder es sind Leute, oder es sind Verbrecher, die herumlaufen und ihre Morde noch nicht begangen haben.
Also bei dem Satz da, da bin ich auch, also da bin ich auch drüber gestolpert, musste natürlich lachen, und sie schreiben dann ausdrücklich, dass sowas heute natürlich nur zum Lachen ist. Aber ganz ernst analysieren Sie dann im Fortgang, ja, was Geschmack eigentlich zum Beispiel auch mit Herkunft zu tun hat. Ja, ja. Also ne, dass Geschmack jetzt irgendwie auch eine Klassenunterschiede markiert und dass wir alle automatisch auch in der Beziehung so geschmacklich sozial kodiert sind. Sie haben da so ein schönes schlagendes Beispiel, wie ich finde, aus einer Anwaltspraxis. Erzählen Sie mal.
Ja, also das Gedankenexperiment ist so, man betritt eben ein Büro, ein Anwaltsbüro, und da sitzen zwei Damen, und die eine ist halt hat Tattoos auf dem Arm und lange angeklebte Fingernägel, und die andere hat dezent lasierte Fingernägel. So, und da ist die Wahrscheinlichkeit, könnte man eine Wette machen, man könnte diese Wette verlieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man sagt, naja, die Anwältin ist die mit den lasierten Fingernägeln und die andere wird eher die Sekretärin sein. Man kann sich da irren, wie immer bei Klischees und Stereotypen, aber ich möchte die Person sehen, die bei einer, wenn sie zu einer Wette gezwungen wäre, dann da nicht so wetten würde. Ja, also, und das ist so ein Beispiel dafür, wie Erziehung und sozialer Status eben auch die Eigengestaltung kodiert.
Und den Geschmack. Kommen wir noch kurz zu einem dritten Satz, und zwar einem, der auch eine Karriere ja dann doch auch ins ganz Entsetzliche genommen hat. Charles Darwin, Survival of the Fittest. Erstmal lernen wir von Ihnen, dass Darwin den gar nicht selbst geprägt hat, sondern ihn im Nachhinein übernommen hat, ja, durch eine Formulierung von seinem Zeitgenossen Herbert Spencer, ja, dem Philosophen. Aber ist ja egal, wie kam es bei diesem Satz dazu, dass so aus diesem reinen Tier- und Pflanzen-Evolutionskontext, in dem er ja gefallen ist, dieser Satz so schnell und umstandslos ja zum Recht des Stärkeren gemacht, ja, wurde, mit all seinen furchtbaren Folgen?
Dieser Satz ist der furchtbarste eigentlich im ganzen Buch, mit den furchtbarsten Folgen. An diesem Satz kann man verdeutlichen, was passiert, wenn soziale Verhältnisse, gesellschaftliche Verhältnisse naturalisiert werden. Wenn ich also auf die Gesellschaft, die ja von Menschen gemacht wird und die kulturell sortiert ist, mit dem Blick eines Naturforschers blicke und da Gesetze herausfinden will. Das ist ein Fehler, der sehr, sehr oft gemacht wird, weil dann behaupte ich, dass etwas so ist, dass es nicht von uns gemacht wird, sondern es ist so. Und dann habe ich Zuweisungen. Aus diesen Zuweisungen kommt man nicht mehr heraus. Und dann habe ich Hierarchien. Und dann sage ich, dieses Volk oder dieser Mensch ist weniger wert. Und dieser ist mehr wert. Und das war im 19. Jahrhundert, im späten 19. Jahrhundert, gerade in Deutschland. Darwin hat in Deutschland viel mehr Einfluss gehabt damals als in England. Hat das dazu geführt, dass sich so eine Rassensystematik entwickelt hat, wo die hingeführt hat, das wissen wir, das müssen wir jetzt hier nicht ausbreiten, bis an die Rampe von Auschwitz. Und was man daraus aber lernen kann, ist immer mit allergrößter Wachsamkeit aufzupassen, wenn eben diese Naturalisierungsvorgänge in ideologischen Diskursen oder auch in politischen Diskursen vorkommen.
Sätze, die die Welt verändern. Eine Gedankenreise von Sokrates bis Nietzsche. Das ist das neue, sehr, sehr lehrreiche Buch von Bruno Preissendörfer, jetzt im Galliani Verlag veröffentlicht, 336 Seiten, der Umfang 25 Euro, der Preis. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Preissendörfer, und Ihren Besuch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Alexa Hennig von Lange, und das Buch meines Lebens ist Der Fänger im Roggen von G.D. Salinger. Ich habe es mit 13 Jahren gelesen, und seitdem habe ich natürlich viele Bücher gelesen. Doch Der Fänger im Roggen war eine Art von literarischer Erleuchtung, würde ich sagen, weil dieses Buch auf eine Art und Weise zu mir gesprochen hat, als würde ich mir selbst begegnen, als würde da die Hauptfigur Holden plötzlich genau das sagen und reflektieren, analysieren, widerspiegeln, was in mir selbst vorging, was mich beschäftigte. Er stellte sich die gleichen Fragen, die ich mir stellte, obwohl er ein Junge war, der viel früher, Jahrzehnte früher, sehr weit weg auf einem anderen Kontinent lebte, ein ganz anderes Leben führte als ich in den 80er Jahren. Und ja, ich habe durch dieses Buch verstanden, dass es Fragen gibt im Menschsein, die uns alle beschäftigen und dass Bücher verbinden und dass man sich in Büchern wiederfinden kann. Und diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass ich am nächsten Tag zu meiner Mutter gegangen bin und gesagt habe, ich möchte Schriftstellerin werden. Das kam jetzt nicht so ganz aus dem Hut, weil ich schon vorher Geschichten geschrieben habe und viel Zeit damit verbracht habe, zu schreiben. Aber trotzdem habe ich durch den Fänger im Roggen den tieferen Sinn entdecken können im Schreiben, dass das Schreiben eben nicht nur für mich alleine ist, sondern dass es etwas ist, was mich in Kontakt bringen kann zu einer unbestimmten Menge von anderen Menschen und Wesen, die genauso empfinden wie ich und dass wir uns darüber abgleichen können und vielleicht zueinander finden können und ein größeres Verständnis füreinander haben können. Deswegen ist Der Fänger im Roggen für mich das Buch meines Lebens.
Die Schriftstellerin Alexa Hennig von Lange über dieses Buch ihres Lebens, Der Fänger im Roggen. Der Alltime-Klassiker von Jerome D. Salinger. Ich habe das Rororo-Taschenbuch in meiner Jugend noch in der Übersetzung von Heinrich Böll gelesen. Inzwischen gibt es neuere und das Buch immer noch überall.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ein Debüt aus Frankreich wollen wir uns anschauen. Den ersten Roman von Adèle Rosenfeld. Prompt zweifach preisgekrönt. Ein schöner Erfolg für die junge Autorin. Mitte 30 ist sie erst. Quallen haben keine Ohren. So lautet nun der Titel in der deutschen Übersetzung, die für uns Dina Netz gelesen hat. Unsere Kritikerin ist im Studio. Hallo.
Hallo.
Der Titel, der legt bereits die Spur, Frau Netz. Es geht viel um Akustik, um das Hören in diesem Roman. Die Ich-Erzählerin ist eine junge Frau namens Louise. Wer ist sie?
Obwohl Louise ja eben die Ich-Erzählerin ist, erfahren wir gar nicht so viel über sie. Sie ist vielleicht so um die 30, lebt in Paris. Von Vorlieben oder Hobbys ist aber nicht die Rede, weil etwas anderes im Vordergrund steht. Louise ist seit ihrer Kindheit hörbeeinträchtigt. Auf dem linken Ohr hört sie schon lange nichts mehr. Sie behilft sich mit dem rechten und indem sie von den Lippen abliest. Das klappt aber je nach Lichtverhältnissen und je nachdem, wie deutlich ihr Gegenüber spricht, mal besser, mal schlechter.
Und was erlebt sie in diesem Roman? Was widerfährt Louise?
Die Handlung gerät dann ins Rollen, weil Louises Hörvermögen auf dem rechten Ohr sich rapide verschlechtert. Und es gibt jetzt noch zwei Möglichkeiten. Wenn sie nichts tut, wird ihr Gehör sich weiter verschlechtern, bis hin zur Taubheit. Oder sie lässt sich ein Cochlea-Implantat im noch hörenden Ohr einsetzen. Damit wird sie zumindest etwas hören können, aber ihr natürliches Gehör wird dadurch völlig verloren gehen. Und um diese Entscheidung dreht sich das Buch im Grunde. Es kommen dann noch Veränderungen im äußeren Leben hinzu. Louise fängt eine neue Arbeit im Rathaus an und sie lernt einen Mann kennen, Thomas. Sie werden ein Liebespaar. Die Außenwelt wird also präsenter und damit eben auch die Frage des Hörens oder Nichthörens drängender.
Und das macht diese Entscheidung für oder gegen ein Implantat dann so grundlegend? Ich meine, im ersten Moment wird man denken, auf jeden Fall möchte ich wenigstens ein bisschen hören können.
Ja, aber es stellt sich dann raus, dass es für Louise nicht nur um so eine medizinische Entscheidung geht, sondern eigentlich um ihre Identität. Weil sie so schlecht hört, hat sie sich eingerichtet auf der Grenze zwischen Realität und Fantasie. Wenn sie einem Gespräch nicht mehr folgen kann, dann lässt sie ihren Assoziationen freien Lauf. Und je schlechter ihr Gehör wird, je mehr ihr die Außenwelt Angst einjagt, desto mehr Raum gibt sie eben der Fantasiewelt. Sie hat sich dort sogar so Gefährten gesucht, einen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, einen großen Hund, eine Botanikerin. Und Louises Sorge ist eben jetzt, mit dem Implantat könnte ihr diese Fantasiewelt völlig abhanden kommen. Das ist auch die Sorge ihrer besten Freundin Anna. Auf der anderen Seite haben eben Louises Mutter und Thomas Angst, dass sie ihnen in die Taubheit und in die Fantasiewelt komplett entgleitet. Taub oder zumindest ein bisschen hören, das ist also wirklich eine weitreichende Entscheidung für Louise.
Das klingt jetzt nun alles sehr existenziell, sehr dramatisch auch. Erzählt denn Louise auch in diesem Tonfall?
Erstaunlicherweise ist der Tonfall ziemlich wenig dramatisch. Adele Rosenfeld, die Autorin, ist selbst hörbeeinträchtigt und sie ist sehr nah bei der Erzählerin, sehr empathisch. Sie erzählt auch sehr anschaulich, zu welchen Problemen Louises Hörbeeinträchtigung im Alltag so führt, was das mit ihr macht. Aber selbst wenn Louise von wirklich tragischen Dingen erzählt, dann ist das immer mit so einer zwar bitteren, aber feinen Ironie durchzogen. Und dieses Changieren zwischen der realen Welt und der Fantasie, das kostet Adele Rosenfeld auch sprachlich aus. Die Übersetzerin Nicola Denis hat das sehr elegant ins Deutsche übertragen. Gerade die Dialoge, die Louise nicht versteht und dann in ihrem Kopf vervollständigt, die sind oft auch sehr witzig. Einmal zum Beispiel erzählt ihre Mutter Louise etwas von Bärlauch, den sie im Wald gefunden hat. Und Louise glaubt, ihre Mutter erzähle ihr vom Untergang Wiens. Also das ist, wie gesagt, bitter und witzig zugleich. Und Rosenfeld findet außerdem wahnsinnig gute Bilder für Louises Weltwahrnehmung. Die Cochlea, von der bei der HNO-Ärztin ein Plakat hängt, die erinnert Louise zum Beispiel an eine, ich zitiere, Weinbergschnecke, die zu lange gegart worden war.
Dieses Thema Hörbeeinträchtigung ist ja jetzt nicht unbedingt ein gängiges Thema für die Literatur. Ich vermute, Dina Netz, dass es jetzt der Autorin auch jetzt nicht nur um diese, ja, um dieses literarische oder persönliche Schicksal von Louise geht, sondern dass sie uns auch mit diesem Buch sensibilisieren möchte für die Situation von Hörbeeinträchtigten oder Tauben allgemein?
Ja, ich glaube auch, denn vieles von dem, was Louise erlebt, ist ja durchaus exemplarisch. Also zum Beispiel will Louise sich mit der Welt der Gehörlosen vertraut machen, um mal zu prüfen, was für ein Leben sie da erwarten würde. Aber die, die von Geburt an taub sind, die wollen gar nichts mit ihr zu tun haben. Da wird also noch ausgegrenzt innerhalb der Ausgegrenzten. Das fand ich ganz aufschlussreich. Und bei der Arbeit zeigt sich dann ganz stark, dass niemand auf diese unsichtbare Behinderung von Louise Rücksicht nimmt. Ganz anders als bei jemandem, der blind ist wahrscheinlich. Sie bekommt Ungeduld, Ärger zu spüren, wird gemobbt, mehrfach versetzt, auf Teilzeit zurückgestuft. Also da wird den Hörenden wirklich ordentlich der Spiegel vorgehalten. Und ein bisschen liegt dieser Umgang mit ihrer Beeinträchtigung aber auch an Louise selbst. Sie versucht immer, sich anzupassen und nicht aufzufallen. Wer würde das nicht wollen? Und auch darin ist sie sicher kein Einzelfall. Also, wie Sie sagen, das Buch sensibilisiert durchaus für das Leben mit einer Hörbeeinträchtigung.
Was hat es denn eigentlich mit den titelgebenden Quallen auf sich, die keine Ohren haben?
Das ist eine von Louises fantasievollen Assoziationen. Also sie informiert sich im Naturkundemuseum darüber, wie eigentlich andere Lebewesen hören. Und sie findet sich dann weniger bei den Menschen wieder als bei den Meerestieren. Louise fühlt sich wie so eine Mischung aus Qualle, Fisch und Auster, die eben ganz anders wahrnehmen als wir. Und das sagt ja dann auch einiges über ihre Selbstwahrnehmung.
Dankeschön, Dina Netz über Quallen haben keine Ohren. Den Roman von Adele Rosenfeld, jetzt auf Deutsch im Surkamp Verlag erschienen, übersetzt von Nicola Denis mit 222 Seiten für 23 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin Sandra, ich komme aus München und ich lese gerade das Buch »Das Leben ist ein vorübergehender Zustand« von Gabriele von Annim. Und in dem Buch geht es um eine Frau, die ihren Mann nach mehreren Schlaganfällen pflegt. Und es ist ein wirklich extrem krasses Buch, in dem man ganz viel über Fürsorge, Aufopferung, Liebe, Beziehungen in Schwäche lernen kann. Ich beschäftige mich immer wieder mit der Frage, wie man mit Schwäche in Beziehungen umgeht und wie man damit umgeht, wenn Augenhöhe auf einer gewissen Ebene abhanden kommt. Und das ist natürlich ein extremer Fall von so einer Situation, aber das gibt es ja auch im viel kleineren irgendwie im Alltag. Und ich habe es im Sternstunden-Philosophie-Podcast gehört, da wurde das Buch besprochen und dann habe ich gedacht, das muss ich lesen. Und jetzt habe ich es irgendwie in 2 Tagen fast durchgelesen.
In München treffen wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen und Sandra legt uns dieses wirklich beeindruckende, großartige Buch von Gabriele von Arnim ans Herz. Das Leben ist ein vorübergehender Zustand. Bei Rowohlt als Taschenbuch veröffentlicht, 240 Seiten, kosten 14 Euro. Sie ist momentan in aller Munde, die künstliche Intelligenz mit ihren Chancen und Gefahren. Ja, und vielleicht liegt es auch daran, dass ein Roman zu eben diesem brennenden Thema gleich in über 30 Ländern erscheint. Ab heute ist er auch bei uns im Handel, der Roman Maniac, geschrieben von dem chilenischen Autor Benjamin Labatut. Wir erfahren gleich, was er dazu sagt. Unser Autor Tobias Wenzel hat sich mit Benjamin Labatut digital verabredet und dabei selbst mit KI experimentiert. Hören Sie mal.
Mis libros están hechos para dejarte en un estado de alerta. Seine Bücher sollen die Leser in Alarmbereitschaft versetzen, erklärt Benjamin Labatut, während er aus einem Tonstudio in Santiago de Chile zugeschaltet ist. Und tatsächlich klappt man seinen neuen Roman Maniac über die künstliche Intelligenz und die Ambivalenz von Wahn in der Wissenschaft alarmiert zu. Denn das Buch endet mit dem Sieg der KI über den Menschen und einer wahren Geschichte. 2016 tritt das Computerprogramm AlphaGo gegen den damals weltbesten Spieler im strategischen Brettspiel Go, den Südkoreaner Lee Sedol, an. Zwar gewinnt Lee sensationell eine Partie gegen die KI, wird aber insgesamt vernichtend geschlagen. Da tun die unaufgeregten Worte des chilenischen Autors gut.
In este minuto el potencial y el riesgo también.
In dieser Minute scheinen das Potenzial und auch das Risiko der künstlichen Intelligenz grenzenlos zu sein. Aber es gibt nichts Grenzenloses. Auch die KI wird Grenzen und Schwachpunkte haben. Wir müssen herausfinden, was ihre Schwachpunkte sind, um von der KI zu lernen und um uns vor ihr in Acht zu nehmen.
Andererseits beunruhigen mich diese Worte auch, denn sie sind die Antwort auf eine Frage, die nicht ich mir ausgedacht habe, sondern die KI ausgespuckt und dann mit meiner geklonten Stimme vorgelesen hat.
Benjamin, en tus obras abordas la vida de científicos y sus descubrimientos. ¿Crees que la inteligencia artificial...
Benjamin Labatut hat die Maschine nicht vom Menschen unterscheiden können. Ich stelle ihm lieber erstmal wieder meine eigenen Fragen. Im aufwühlenden Roman begeht der depressive österreichische Physiker Paul Ehrenfest 1933 Suizid, weil er das Gefühl hatte, dass mit der Quantenphysik und ihren wahnwitzigen mathematischen Grundlagen
ein Dämon in der Seele der Physik herangewachsen war, ein Geist, den weder seine noch irgendeine nachfolgende Generation wieder zurück in die Flasche bekäme.
Mit Ehrenfest kann sich identifizieren, wem die KI heute vor allem Angst macht. Wer dagegen nur begeistert auf die KI blickt, dürfte eher vom Menschentyp des ungarisch-US-amerikanischen Mathematikers John von Neumann sein, der Hauptfigur des Buchs. Das heute fast vergessene Genie entwickelte den ersten Hochleistungscomputer namens Maniac, war ein Pionier der künstlichen Intelligenz, arbeitete allerdings auch an der Entwicklung der Atombombe mit. Hochspannend bringt Labatut den Lesern John von Neumann näher, indem er 15 Menschen aus seinem Umfeld fiktiv über ihn sprechen lässt und außerdem den Mathematiker im Original zitiert.
Sie beharren darauf, dass es etwas gibt, was eine Maschine nicht kann. Wenn Sie mir konkret sagen, was genau eine Maschine nicht kann, kann ich immer noch eine bauen, die genau das leistet.
Macht die künstliche Intelligenz uns Menschen also in Zukunft überflüssig?
No, para nada. No podemos olvidar de que hay muchísimas cosas que no se pueden traspasar al lenguaje de las matemáticas.
Nein, überhaupt nicht. Wir sollten nicht vergessen, dass es vieles gibt, was sich nicht in die Sprache der Mathematik überführen lässt. Das Programm AlphaGo war nicht glücklich, war nicht traurig, war sich nicht einmal der Situation bewusst. Es war ihm egal, dass es gewonnen hatte. Dieser ganze Erfahrungsbereich ist dem Menschen vorbehalten.
Todo ese ámbito de la experiencia pertenece al ser humano.
Tu novela El jardín de las partículas examina la vida del físico.
Am Ende des Interviews spiele ich erneut eine Frage ab, die die KI erzeugt hat und mit meiner geklonten Stimme vorliest. Eine Frage, in der die KI durchdreht und Labatut einen nicht existierenden Roman mit dem Titel Der Garten der Teilchen zuschreibt. Aber der chilenische Schriftsteller und Journalist hält die KI wieder für einen realen Gesprächspartner. Das ist unheimlich. Ich löse das Experiment auf und frage, wieso ihn das nicht irritiert hat.
Yo pensé que había sido una mala traducción al alemán.
Ich dachte, da habe jemand etwas schlecht ins Deutsche übersetzt. Der Garten der Teilchen ist zwar kein guter Titel, aber so etwas hätte ich durchaus schreiben können. Abgesehen davon bin ich Journalist. Ich beantworte nicht, was ich gefragt werde. Ich antworte, was ich denke.
Das beruhigt wiederum, denn das kann die KI noch nicht. Eigenwillig sein, wie der Mensch Benjamin Labatut. Und der liebt die Spekulation.
La inteligencia artificial es, por el momento, una verdadera caja negra.
Im Augenblick ist die künstliche Intelligenz eine regelrechte Blackbox. Und gerade deshalb fasziniert sie mich so sehr.
Para mí es absolutamente fascinante por eso.
Und mir wohl nicht nur ihn. Große Aufmerksamkeit wird ihm sicher sein für seinen Roman mit seinem Roman Maniac, Benjamin Labatut. Ab heute ist das Buch bei uns im Handel, übersetzt von Thomas Prowoth, erschienen im Surkamp Verlag mit 395 Seiten für 26 Euro. Im Oktober ist Benjamin Labatut übrigens in Deutschland zu sehen, bei Lesungen in Berlin, München, Hamburg und dann auch auf der Frankfurter Buchmesse.